Der Schluss, jetzt sind alle da. Ja, peinlich. Markus, wir probieren das. Alex, wenn das nicht klappt, dann ändern wir das gleich auf das Handmikro. Peinlich. Was ist dir in der letzten Woche Peinliches passiert, wollte ich eigentlich als Frage stellen. Vielleicht eine Mail, die du verschickt hast und dann gemerkt hast, zu früh losgeschickt. Ich habe da noch ein Wort vergessen und dadurch das Gegenteil von dem geschrieben, was ich eigentlich wollte. Oder vielleicht für Frauen auf der Party gestern Abend eine Laufmasche. Oder für die Männer, die es auch nicht mehr gefunden haben nach der Party, weil sie nicht wussten, wo sie es abgestellt haben. So. Oder dass du ein Geheimnis aus Versehen ausgeplaudert hast. Meine Mama hat mal Pommes mit Zimt statt mit Curry gewürzt. Das war echt kurz vor Weihnachten sehr lecker. Ich selbst habe bei meiner eigenen Hochzeit 2 der 3 Sakko-Knöpfe verloren. Die waren so ganz leicht nur angenäht und deswegen gibt es ganz viele Bilder von meiner eigenen Hochzeit, wo ich so da stehe. Sieht heute komisch aus. Oder auf einer Klassenfeier 30 Jahre nach dem Abi den Namen von einem guten Freund vergessen oder den Hochzeitskennenlern-Verlobungstag vergessen. Es gibt so viele Sachen, die uns wirklich peinlich sein können. Peinlichkeiten, das passiert wohl jedem von uns, manchen ein bisschen mehr und anderen ein bisschen weniger. Die nennt man dann so die Pimpelhuber oder so, glaube ich, hier in Bayern. Und andere, die haben damit scheinbar gar nicht so die Probleme. Peinlich. So habe ich meine Predigt heute überschrieben, weil als ich mich auf diesen Text, über den ich schon so lange mal predigen wollte, und als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, das gibt's nicht. So viele Peinlichkeiten in einer einzigen Geschichte. Das ist schon ziemlich gravierend. Lauter große und kleine Peinlichkeiten, die mir aufgefallen sind. Ich kenne kaum eine Geschichte, bei der es so viele Peinlichkeiten gibt. Ich möchte dir diese Geschichte vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Und wenn du magst, darfst du deine Bibel aufschlagen oder einfach nach hier vorne schauen und mitlesen. Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und sieh doch, in der Stadt lebte eine Frau. Sie war bekannt dafür, dass sie ein Leben voller Schuld führte. Sie hörte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihren Haaren trocknete sie die Tränen ab. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet ist, muss er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie ein Leben voller Schuld führt. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, 2 Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von ihnen wird dem Geldverleiher wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben. Deshalb hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Und Jesus sagte zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste stellten sich die Frage, Wer ist das eigentlich? Er vergibt sogar Menschen ihre Schuld. Aber Jesus sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Wer Jesus einlädt, sollte damit rechnen, dass es zu Überraschungen kommen kann. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. So beten manche in ihren Familien. Das betet sich so leicht, aber wenn man wissen würde, wenn Jesus wirklich kommen würde, hui. Entweder tauchen ja in seinem Umfeld seltsame Gestalten auf, oder er lenkt Gespräche in Richtungen, die uns erstmal so gar nicht zu passen scheinen. Jesus eilte schon zu seinen Lebzeiten der Ruf voraus, dass er mit seltsamen Gestalten zu tun hat. Davon erzählt er selbst direkt vor dieser Geschichte. Der Menschensohn ist gekommen, eine Eigenbezeichnung für Jesus. Er aß und trank. Deshalb sagt ihr über ihn: Seht doch, dieser Mensch ist ein Vielfraß und Säufer. Er ist befreundet mit den Zolleinnehmern und den Menschen, die voller Schuld sind. Und das war die allerschlechteste Sippschaft, die man haben konnte. Ja, Jesus war es wichtig, zu essen und zu trinken. Da bekommt man Kontakt mit den Menschen, da lernt man sie kennen. Das ist bis heute so. Ich erinnere mich, als wir uns hier vorgestellt haben, da haben wir vor gut, ja, jetzt sind es schon 6 Jahre her, da haben wir an dem ersten Abend mit der Gemeindeleitung erstmal einfach zusammen Abend gegessen. Was war das schön? Da bekommt man Kontakt. Aber Jesus sitzt halt nicht nur mit Gemeindeleitungen zusammen, um zu Abend zu essen, sondern mit allen Menschen, die ihn einladen. Abschaum, von dem man sich fernhalten würde, Jesus nicht. Er ist mit denen, die ihn einladen, ganz egal, aus welchem sozialen Stand sie kommen und welches Ansehen sie haben. Zwielichtige Gestalten, aber auch ehrbare Menschen. Als Wanderprediger hatte Jesus auch keine andere Chance. Er hatte kein festes Einkommen und war darauf angewiesen, von Menschen eingeladen zu werden. So auch in dieser Geschichte. Und so wird er von Simon, einem frommen, einem ordentlichen und korrekten Menschen, der sich an die Gebote und Gesetze hält, zum Essen eingeladen. Das machte man, um einen durchziehenden Rabbi zu ehren. Simon, so wird uns berichtet, war ein Pharisäer. Pharisäer war eine religiöse Gruppe, die den Glauben an den einen Gott sehr ernst nahmen und sagten, der muss in unserem Leben richtig Gestalt gewinnen. Sie nahmen das Wort Gottes, die Tora und die 10 Gebote und all die Gebote drumherum sehr ernst und achteten peinlichst genau darauf, dass sie auch eingehalten werden. Oft waren die Pharisäer mit Jesus im Streit, weil ihnen die Einhaltung der Gesetze und des Buchstabens des Gesetzes wichtiger war als der Umgang und der Kontakt zu Menschen. Und die meisten Pharisäer mochten Jesus überhaupt nicht, aber Simon scheinbar schon. Denn Simon lädt Jesus ein, er möchte ihm zuhören, er möchte etwas von ihm verstehen. Nichts ahnt, dass dieses Treffen zu einer richtig peinlichen Veranstaltung werden würde. Für die erste große Peinlichkeit sorgt die Frau. Eine stadtbekannte Sünderin, wahrscheinlich eine Prostituierte, eine Hure, die ihr Geld damit verdiente, dass sie ihren Körper für Männer hergab. Und sie muss viel Geld verdient haben, denn das Öl, das sie benutzt in diesem kleinen Fläschchen, das war ein Vermögen wert. Nicht viel mehr Geld brauchte man, um ein Einfamilienhaus zu kaufen. Und das vergießt sie einfach so über Jesus. Die Frau wäscht und säubert Jesus die Füße mit dem Wertvollsten, was sie hat. Ihre Tränen, ihre Haare, ihre Küsse und dieses wertvolle Öl. Was für ein peinlicher, intimer Zwischenfall. Wenn wir uns das heute vorstellen, dann finden wir das wahrscheinlich auch schon komisch. Aber damals ging sowas überhaupt gar nicht. Denn erstens hat eine Frau bei einem Treffen von Männern was zu suchen? Nichts. Die hat in der Küche zu stehen und das Essen vorzubereiten und das war's. So war das in der Antike. Die sind nicht zum Diskutieren da. Die dürfen nicht den Raum betreten, allerhöchstens zum Essen bringen und wieder abräumen. Zweitens, niemals darf sich eine Frau einem Mann so nähern und schon gar nicht so eine unreine Frau einem so heiligen und ehrbaren Rabbi, wie er für Jesus angesehen wurde. Denn wenn diese Frau sich Jesus nähert, dann wird auch dieser Jesus unrein. Wie peinlich, auch für Jesus. Aber das ist noch nicht alles. Am allerpeinlichsten ist eigentlich das, was die Frau tut. Emotional, scheinbar tief ergriffen, überschwänglich und voller Tränen wäscht und salbt sie Jesus die Füße. Normalerweise macht man das allerhöchstens mit dem Kopf. Und um die Füße zu trocknen, tut sie etwas, was man niemals tut. Sie öffnet ihre Haare. Eine eindeutige erotische Geste. Vor fremden Männern tut man das nicht. Peinlich. Richtig peinlich. Kein Wort, sagt die Frau. Wir wissen nicht mal ihren Namen, aber ihre Taten, in ihren Taten wird so deutlich, mit welcher Dankbarkeit und mit welcher Liebe sie ergriffen ist, aber auch, wie unfassbar peinlich sie unterwegs ist. Eine Frau außer Rand und Band. Und Jesus, der macht nichts. Der lässt sie einfach gewähren. Krass. Peinlich. Peinlich für Jesus, peinlich für die Frau und erst recht peinlich für den Gastgeber, für Simon. Wie kann eine solche Frau eigentlich in sein Haus kommen? Warum hat sie niemand abgehalten? Was will die überhaupt hier bei mir? Jeder wusste, dass diese Frau eine böse, eine schlimme Frau war, die hier nichts zu suchen hat. Und jetzt wird sein Gast vor allen anderen Gästen von dieser Frau belästigt, ja sogar angemacht, während er doch eigentlich ein religiöses Gespräch mit ihm führen will. Peinlich. Ich habe überlegt, wie man sich das heute vorstellen kann, und für euch, die ihr im Büro arbeitet und hin und wieder mal ein Meeting habt, könnt ihr euch vielleicht einfach vorstellen, dass so ein Flitzer, die kennt man aus den Stadien, da läuft dann jemand nackt durchs Stadion, dass so einer mitten in das Meeting hereinbricht und sagt, ich will jetzt mal mit dem Chef sprechen. Oder dass heute Morgen hier jemand vollkommen sturzbetrunken, stinkend hier reinkommt und sagt, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Peinlich. Ja, Simon sagt kein Wort. Aber Lukas hat festgehalten, was er bei sich denkt. Wenn Jesus ein Prophet ist, dann muss er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie ein Leben voller Schuld führt. Simon hatte mitbekommen, dass in seiner Stadt Jesus einen Jungen aus dem Tod ins Leben zurückgeholt hatte, wiedererweckt hat. Na klar, sowas bleibt ja nicht verborgen. Wenn dieser Jesus also ein Prophet wäre, wie alle um ihn herum sagten, dann müsste er doch diese Frau erkennen, dann müsste er doch wissen, dass sie eine Hure ist. Und dann müsste er ihr doch sagen, hör auf, geh weg. Der müsste sie stoppen. Simons Gedanken lassen nur einen Stopp zu. Jesus, der ist ein Hochstapler, kein Prophet. Aber peinlich, wie Jesus Simon mit einer Geschichte entlarvt. Jesus erzählt von einem Gläubiger, der zwei Schuldnern Geld in unterschiedlicher Höhe geliehen hat. Diese können nicht bezahlen und der Geldverleiher tut nicht, was ein Geldverleiher, der auch zu der allerschlimmsten Sorte von Menschen gehörte, immer tut. Der Geldverleiher erlässt beiden ihre Schuld. Das überrascht schon sehr. Sie sagen nicht, er sagt nicht, ich will dein Geld zurück oder zahl mir wenigstens die Zinsen oder wenigstens könntest du es für mich abarbeiten. Und ins Gefängnis schmeißt er die auch nicht. Die Schuldner sind frei. Und dann stellt Jesus diesem Simon eine sehr entscheidende Frage. Wer von beiden, Simon, meinst du denn, wird dankbarer sein? Die Frage ist so klar und so eindeutig, dass Simon gar nicht anders kann, als zu sagen, naja, natürlich wohl der mehr Schulden hatte. Und jetzt wird's richtig peinlich. Peinlich für alle Beteiligten, denn Jesus konfrontiert Simon jetzt vor allen anderen, den Korrekten, den Ordentlichen, den Frommen, aber auch inzwischen von Jesus ein Stückchen distanzierten Pharisäer mit seiner Gastfreundschaft. Wohlgemerkt, Simon hatte sich absolut korrekt verhalten, der hat nichts Falsches gemacht. Man muss nicht dem Gast die Füße waschen, man muss ihn nicht mit einem Kuss begrüßen, man muss ihn nicht mit Öl wieder frisch machen. Aber normalerweise tut man es, um Wärme, um Liebe zu zeigen. Und Jesus konfrontiert ihn damit. Ganz anders die namenlose Frau. Übervoll mit Liebe und mit Dankbarkeit für Jesus ehrt sie ihn. Jesus schaut sie an und sagt: Simon, das ist vorbildlich. So geht's. Jesus stellt Simon ganz schön bloß. Besonders taktvoll war das nicht. Wie peinlich. Also eine durch und durch peinliche Geschichte, die für einen jüdischen Hörer, und das waren die Leute, die das ja damals mitbekommen haben, ihren Höhepunkt erreicht, als Jesus dann noch zu dieser Frau sagt: Deine Schuld ist dir vergeben. Geh in Frieden. Das durfte man nicht und das konnte man nicht. Dieser Frau konnte nicht mehr vergeben werden. Das Schuldkonto war zu hoch und wenn überhaupt jemand vergeben konnte, dann alleine Gott. Da muss doch jetzt jemand einschreiten und dann diesem Jesus Einhalt gebieten. Wieder passiert nichts. Peinlich. Aber ist das alles? Geht es in dieser Geschichte nur um Peinlichkeiten? Oder steckt mehr dahinter? Ich meine, ja. Der Schlüssel für diese Geschichte steht am Ende in dem, was Jesus zu der Frau sagt. Und Jesus sagte zu der Frau: Deine Schuld ist dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Das sind die einzigen Worte, die Jesus zu der Frau sagt. Worte voller Kraft und voller Veränderung. Da geht eine Frau anders in ein Haus hinein, als sie hinterher wieder herauskommt. Jesus kümmert sich nicht um Stand, sozialen Stand, bürgerlichen Stand oder ums Ansehen. Er kümmert sich auch nicht so sehr um die bisherige Lebensführung, ob sie fromm oder ruchlos gewesen ist. Das spielt für ihn keine Rolle. Es spielt für ihn keine Rolle, was diese Frau getan hat, sondern was sie jetzt tut. Und diese Frau zeigt ihm ihre Dankbarkeit, ihre Liebe. Aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ist diese Frau ja eine Katastrophe, oder? Ein Mensch zum Abgewöhnen, einen, den man nicht braucht, einen, den man meidet, schlechten Einfluss, schlechte Angewohnheiten. Eine gefährliche Frau, die einen von Gott und seinem Gebot wegbringen kann. Aus der Sicht von Jesus ist das nicht das Entscheidende. Er sieht ihre Liebe, er sieht ihre Dankbarkeit. Deine Schuld ist dir vergeben. Wir wissen nicht, was die Frau in ihrer Schuldenliste so alles angesammelt hat. Welche Taten und Untaten ihren Lebenslauf bestimmen, was sie da alles einzutragen hätte. Aber es wird eine Menge gewesen sein. Denn sie war eine stadtbekannte Sünderin. Und dieser Frau vergibt Jesus. Wieso tut er das? Weil die Frau ihre Schuld selbst nicht bezahlen kann. So wie der Schuldner in dieser kurzen Beispielgeschichte, die Jesus erzählt, die 500 Silberstücke nicht zurückbezahlen kann. Und der Gläubiger den Schuldner entlässt, so vergibt Jesus der Frau. Warum tut er das? Weil Gott diese Frau liebt. Ja, genau diese Frau. Diese Frau, die so ein langes Leben geführt hat, das mit Gott nichts zu tun hatte. Nicht, dass es Gott egal wäre, ob unser Leben mit ihm führen oder ohne ihn. Es tut ihm weh, es verletzt ihn, es macht ihn eifersüchtig, ja, und manchmal auch zornig, wenn Menschen mit ihm nichts zu tun haben und Gott leidet darunter, wenn Menschen sich von ihm entfernen. Aber seine Liebe und sein Wunsch, dass Menschen zu ihm zurückkommen, ist größer, ist stärker, ist wichtiger, ist bestimmt. Gottes Vergebung ist so groß, dass sie den elendsten, den schlimmsten, den dreckigsten und verruchtesten Menschen mit der schlimmsten Lebensgeschichte aus Schuld lösen kann. Seine Vergebungskraft ist stärker, stärker als alle Schuld. Gott vergibt gerne. Wenn du Christ bist und schon länger in Gemeinde unterwegs bist, dann kennst du diese Worte. Ich weiß, klar, bekannt. Aber halt doch mal hier ein. Eigentlich ist das doch unvorstellbar. 500 Silberstücke einem Schuldner zu erlassen, dass das ein Geldverleiher macht, das waren 500 Tagessätze Arbeit. Das ist doch schon ganz schön viel. Und das macht man doch auch nicht zwei- oder dreimal. Und eigentlich erwartet man doch dafür eine Gegenleistung. Gott nicht. Er vergibt gerne. Natürlich wird davon etwas in dem Leben der Frau sichtbar. Nämlich in dieser Liebe und in dieser Dankbarkeit, die sie Jesus gegenüber zeigt. Wem viel vergeben wird, der ist dankbar. So könnte man aus dieser Geschichte von Jesus schließen. Aber Jesus spricht die andere Seite an. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen der kleinen Geschichte, die Jesus erzählt, und der Geschichte und dieser Geschichte, die sich zuträgt mit dem Simon. In der Geschichte von Jesus gibt es nämlich zwei Schuldner. Beim Haus von Simon hat man das Gefühl, es gibt nur einen. Nur die Frau ist ein Schuldner. Simon nicht. Er ist ein frommer, ehrlicher, korrekter Pharisäer. Ein Gerechter, ein Vorbild. Einer, der Jesus in nichts nachsteht, der Jesus auf einer Ebene begegnet. Aber auch einer, und das kann man, finde ich, in diesem Bild wunderbar sehen, der distanziert von Jesus ist, schon alleine räumlich. Jesus erzählt einmal eine Geschichte von einem Pharisäer und einem Sünder. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie diese hier. Ich faste an zwei Tagen in der Woche und gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Was für ein nobler Mensch. So ungefähr hätte Simon auch denken können. Und an diesem Denken ist ja auch etwas dran. Interessanterweise spricht Jesus ja bei diesem kleinen Beispielgeschichte von unterschiedlicher Schuldenhöhe. Der eine, 500 Silberstücke sind eben nicht 50. Nein, es ist nicht alles gleich viel. Und ein Leben in der Nähe nach Gottes Geboten ist nicht das gleiche wie ein Leben, das vollkommen ohne ihn stattfindet. Aber, und das ist das Entscheidende, was Simon übersieht, auch er ist schuldig. Und auch er kann es nicht zurückzahlen. Mit der Geschichte sagt Jesus ihm genau das: Lieber Simon, du bist ein Mensch, der nach dem Willen und Gesetz Gottes lebt. Du hältst, was Gott dir durch die Tora, das ist Teil des Alten Testamentes, geboten hat. Aber du bist trotzdem nicht korrekt vor Gott. In deinem Denken, besser zu sein als die anderen, in deiner Arroganz, in deiner Korrektheit, gehst du auf Distanz zu mir. Du meinst mich nicht zu brauchen, schon gar nicht so sehr wie die Frau. Du meinst, du stehst mir in nichts nach. Ich habe lange überlegt, warum Simon Jesus so reserviert gegenüber und distanziert ist. Ich glaube, das Hauptproblem ist, weil er meint, dass er Jesus nicht braucht. Das ist, glaube ich, die größte Hürde überhaupt für Menschen, um mit Jesus in Kontakt zu kommen, weil sie meinen, naja, so schlimm bin ich ja nun nicht. Ich? Ich, Jesus? Nein, das muss nicht sein. Aber Jesus sagt ihm, du brauchst genauso wie diese Frau, die mir hier die Füße küsst und wäscht, du brauchst genauso die Vergebung. Peinlich, oder? Peinlich. Selbst ein so gerechter Mann wie Simon, der Jesus zu sich nach Hause einlädt, ihm Raum zum Reden gibt, der sich an die Gebote Gottes hält, ein Vorbild, einer, der sich richtig gut auskennt und moralisch absolut einwandfrei lebt, ist schuldig. Das ist peinlich. Vor allem deshalb, weil das auch für uns eine Bedeutung hat. Ich wollte mich mit diesem Simon nicht messen. Und selbst wenn wir noch so gut sind und sogar noch besser wären als dieser Simon in unseren menschlichen Vorstellungen, noch so viele Gebote halten, noch so sehr nach dem Willen Gottes leben, ihm noch so sehr Raum geben zu reden. Das ist alles gut. Aber das ändert nichts daran, dass wir vor Gott schuldig sind und dass wir nichts haben, um es zurückzubezahlen. Deine guten Taten? Falsche Währung. Deine guten Gedanken und Ideen? Falsche Währung. Deine guten Worte? Falsche Währung. Vor Gott stehst du, auch wenn du dich als ein gerechter Mensch bezeichnest, genauso da wie der allerallerschlimmste Sünder. Wie die Menschen, die die fürchterlichsten Dinge auf Erden tun. Mag sein, dass deine Schuld geringer ist, aber das spielt keine Rolle. Denn ob wenig oder viel, wir können es nicht zurückbezahlen. Uns fehlt das Mittel dafür, die richtige Währung. Wir haben keine Geldscheine, mit denen die Schuld zu tilgen wäre. Jesus sagt der Frau, wieso ihre Schuld vergeben ist. Dein Glaube hat dich gerettet. Wörtlich übersetzt geht es um das Vertrauen. Und damit wird deutlich, es geht um Beziehung. Es geht um Überwindung der Distanz, des Reserviertseins. Du hast verstanden, Frau. Geh in Frieden. Ohne ihn direkt zu fragen, ist genau das die Frage an Simon. Und vielleicht heute Morgen auch die Frage von Jesus an dich. Sag mal, wie stehst du eigentlich zu mir? Korrekt? Fromm? Ordentlich? Christlich sozialisiert? Moralisch einwandfrei? Also stehst du eigentlich in Jesus nichts nach? Aber vielleicht doch auch ein bisschen distanziert? Brauchst du diesen Jesus überhaupt? Wegen den paar Silberstücken? Du meinst, du kannst das abarbeiten? Vergiss es. Die Währung, die ich akzeptiere, die ist nicht so zu bekommen. Dein Glaube hat dich gerettet. Vor ein paar Wochen, ist jetzt schon fast wieder ein paar Monate her, haben wir Reformation gefeiert. Und die Schlagworte der Reformation sind die Antwort auf die Frage, wie die Schuld bezahlt wird. Alleine durch Glauben. Alleine Gnade. Alleine Christus. Und alleine die Schrift. Unsere Peinlichkeit vor Gott kann nur mit einer Sache überwunden werden. Mit ihm selbst. Indem er bezahlt und uns aus unserer Schuld entlässt. Und das tut er gerne. Und so lade ich dich ein, dass du darüber nachdenkst, wenn wir jetzt gleich Lieder miteinander singen und zuhören. Gott vergibt gerne. Egal wie wenig oder wie viel es ist. Es gibt kein zu viel, aber es gibt auch kein zu wenig. Er vergibt dieser Frau und er vergibt auch dir. Und damit wird die Distanz zu Jesus überwunden und Beziehung wird möglich. Liebe und Dankbarkeit ihm gegenüber, ohne zu zählen, ohne abzuwägen, ohne zu rechnen. Verschwenderisch. Denn da, wo ein Mensch die Gnade und die Liebe von Gott entdeckt, was er für ihn tut, was er für ihn einsetzt, da wird sich das in seinem Leben in Dankbarkeit und in Liebe ausdrücken. Amen.